SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Ab ins Konsumentenmagazin, wie immer um diese Zeit nach der Nacht die Nachrichten. Und viele von uns sind ja im Homeoffice und beim Arbeiten. Vielleicht noch schnell ein Mail machen an Kollegen oder im Online-Shop noch schnell ein T-Shirt bestellen. Seien wir ehrlich, das oder Ähnliches haben doch schon alle gemacht, aber in diesem Homeoffice ist man vielleicht noch ein bisschen schneller abgelenkt. Sabrina Lehmann, was meinst du?
Ja, und wir fragen jetzt darum, darf mich mein Chef kontrollieren? Sprich, darf er meinen Kombi überwachen? Und dann, wenn ein Auto viel Most braucht, zahlt der Autoimporteur Strafsteuern. Wir berichten von einem Fall, wo plötzlich eine Kundin zünftig zur Kasse gebeten wird. Zuerst geht es jetzt aber nochmal um Konzerte, die wegen Corona ins Wasser fallen. Wir haben es in der letzten Zeit schon ein paar Mal gesagt. Grundsätzlich haben wir Konsumenten die Wahl, ob wir das Geld zurückwenden oder ein Verschiebedatum oder ein Gutschein akzeptieren. Peter Fritsche.
Ja, und dass Kunden eine Wahl müssen haben, das sagen Privatrechtsexperten, das sagt die Stiftung für Konsumentenschutz und das sagt sogar auch der Verband der Grossveranstalter, seine Mitglieder. So. Und dann gibt es Veranstalter wie Operasso in der Zentralschweiz. Der organisiert viele klassische Konzerte, häufig auch im KKL Luzern. Wir haben gestern über den Veranstalter bei uns berichtet. Operasso fotiert sich ums Recht der Kunden und sagt, in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen steht es anders. Die gelten und darum kann man kein Billett zurückgeben. Auch die Geschäftsführerin von der Stiftung für Konsumentenschutz, Zara Stalder, hat den Espresso-Bericht gestern gehört. Auch sie kennt so Fälle und beratet Kundinnen und Kunden so.
Wenn sich Veranstalter hartnäckig auf den Standpunkt stellen, dass es kein Geld zurückgibt, wenn ein Konzert verschoben ist worden, dann ist das einfach falsch und das müssen Konsumenten und Konsumentinnen noch nicht akzeptieren. Sie schreiben am besten dem Veranstalter einen Brief, fordern das Geld zurück. Und wenn das nicht funktionieren sollte, dann gibt es noch ein weiteres Mittel, also quasi der äußerste Schritt. Das wäre nachher die Betreibung. Also die Konsumenten, Konsumentinnen betreiben die Veranstalter.
Und eine Betreibung, eben nur als letztes Mittel, die helfen ihrer Erfahrung nach sehr. Auf diese Art kommen die Leute zu ihrem Geld.
Und so kann man quasi gleich hartnäckig umgehen. Bei uns im Internet auf srfch-espresso findet Sie einen Musterbrief an Veranstalter und auch Hilfe, um eine Betreibung einzuleiten. Aber nochmal, es ist absolut kein Müssen, sondern eher ein Tipp, wenn sich ein Veranstalter total querstellt. Und jetzt zu dem. In den letzten Wochen hat es ja viele von uns vermutlich das erste Mal überhaupt so richtig ins Homeoffice verschlagen. Und sind wir ehrlich, jeder von uns hat schon mal ein privates Mail gemacht oder ist vielleicht auf eine Internetseite gegangen, wo nicht gerade viel mit dem Arbeiten zu tun hat. Und im Homeoffice ist diese Verlockung vielleicht noch ein bisschen grösser, weil einem ja niemand kann über die Schulter spienzeln. Ja, und da haben sie sich vielleicht auch schon gefragt, kann der Chef eigentlich sehen, was ich mache? Über das habe ich mit dem Jörg Tschirn von der SRF Digital Redaktion geredet, weil rein technisch dürfte so eine Überwachung ja nicht so schwierig sein.
Ja, wenn wir im Internet surfen, wenn wir E-Mails schreiben, dann hinterlassen wir Spuren, Daten, die gespeichert werden und später auch ausgewertet werden. Also auf dem Computer selber werden die gespeichert oder wenn wir aus dem Homeoffice zum Beispiel mit dem Firmennetzwerk verbunden sind, dann auch dort auf den Server. Da geht es zum Beispiel um die sogenannten Randdaten, also welche E-Mail, dass wir wem mit welcher Betreffzeile geschickt haben oder auch der ganze Inhalt von einer E-Mail kann gespeichert werden oder welche Webseite, dass wir so besuchen.
Also schauen, was man im Internet so macht, das kann der Arbeitgeber, aber darf er denn da auch?
Wenn es um die Überwachung des Verhaltens am Arbeitsplatz geht, dann gilt der Artikel 26 von Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz und dort steht, Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz überwachen sollen, dürfen nicht eingesetzt werden. Also das bedeutet, eine systematische Überwachung von einzelnen Mitarbeitern am Arbeitsplatz ist verboten, egal ob das jetzt im Homeoffice oder im Büro ist. Was aber darf gemacht werden, sind so anonymisierte Datendurchsuchungen, das kann der Arbeitgeber machen, die dürfen einfach nicht personenbezogen sein. Das heisst, es darf keinen Rückschluss darauf geben, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin da hinter diesen Daten steckt.
Und was ist, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel merkt, dass es eben Missbrüche gibt? Also wenn bei der Stichprobe rauskommt, dass die Angestellten zum Beispiel zu viel auf Facebook sind oder dass sie sogar illegale Webseiten besuchen, darf der Arbeitgeber dann einen Schritt weitergehen?
Wenn es so einen erhärteten Verdacht gibt, dann darf das Verhalten von bestimmten Personen überwacht werden. Wobei der Arbeitgeber, die angestellte Vorgängig, natürlich muss darüber informiert haben, was genau erlaubt ist am Computer, im Internet und was nicht. Das macht er am besten mit einem Nutzungsreglement. Bei so personenbezogener Überwachung, da gelten aber die Vorgaben vom Bundesgesetz über den Datenschutz. Zum Beispiel, dass die Überwachung verhältnismäßig muss sein. Also, dass nur die Daten dürfen ausgewertet werden, die wirklich mit dem Missbrauch zu tun haben. Und wenn immer möglich, soll zuerst auch probiert werden, ob der Missbrauch nicht allein mit technischen Massnahmen kann verhindert werden, dass zum Beispiel bestimmte Webseiten gesperrt werden oder bestimmte schädliche Dateiformate nicht heruntergeladen werden können.
Also so eine Überwachung müsste gut begründet und auch verhältnismäßig sein. Aber wenn das gegeben ist, darf der Arbeitgeber dann alles überwachen? Also zum Beispiel mit einer Software, die alle Tastenschläge aufzeichnet?
Ja, bei so einem Keylogger, wie das auch genannt wird, da sagt der Datenschützer, der Eidgenössisch, dass das einen so grossen Eingriff in die Privatsphäre von der Überwachten wird darstellen, dass der Einsatz nur möglich ist, wenn er zuerst von einem Richter oder von einer Richterin ist genehmigt worden. Was es aber gibt, sind Programme, die zum Beispiel E-Mails nach bestimmten Stichworten durchsuchen. Stichworte, die Hinweise könnten geben, dass es eben einen Missbrauch gibt. Und dann werden die E-Mails entweder gesperrt oder es könnte auch eine Meldung an Vorgesetzte geben. In ein paar Branchen ist es sogar nötig, so eine Überwachung im Finanzwesen, wo es zum Beispiel keinen Insiderhandel darf geben. An anderen Orten wäre so ein Einsatz wahrscheinlich nicht verhältnismäßig und darum nicht erlaubt. Das müsste dann im Einzelfall aber geprüft werden. Was aber wie bei allen personenbezogenen Überwachungsmassnahmen gilt, ist, dass die Angestellten zuerst müssen darüber informiert werden, dass es eben solche Datenerhebungen gibt.
Sagt der Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion zum Thema Überwachung am Arbeitsplatz. SRF 1, das Konsumentenmagazin Espresso, es ist gleich 20:08. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, wo Doris Maurer aus dem Bühler Zappenzell Ausserrhoden zusammen mit ihrem Mann ein neues Auto ausgesucht hat. Der Suzuki Jimny. Ein praktisches Auto, das ein bisschen aussieht wie ein Jeep und auch schmale Bergströssli draufkommt.
Wir haben eben einfach gefunden, das ist ein herziges. Es hat Platz für 4 Personen. Wir können das Grosskind noch hinein tun.
Die beiden unterschreiben den Kaufvertrag über fast 30'000 Franken. Doris Maurer ist so begeistert von dem Auto, dass sie die Lieferfrist von über einem Jahr in Kauf nimmt. So, ein Jahr später. Plötzlich ein Mail vom Verkäufer. Der Händler hätte gerne nochmals 2'700 Franken. Und Doris Maurer die traut ihren Augen kaum, wo sie die Begründung liest. Nicole Russ.
Es sei wegen der CO2-Strafsteuer vom Bund, heisst es im Mail von einer grossen Ostschweizer Autogarage.
Leider ist Suzuki Automobile gezwungen, bei Fahrzeuglieferungen in die Schweiz die Strafsteuer von 7'800 Franken zu begleichen. Ihnen wird 2'700 Franken in Rechnung gestellt.
Doris Maurer versteht die Welt nicht mehr.
Ich bin schon gerade ein bisschen verschrocken und aus allen Wolken gefallen. Ich habe jetzt gedacht, also eben, wieso müssen wir jetzt da die Strafsteuer zahlen? Wir haben, das war nie etwas gewesen, dass jetzt höhere CO2-Ausstoss hätte und so weiter. Da haben wir, ja, das haben wir nie gehört oder gewusst davon.
Der Verkäufer habe beim Verkaufsgespräch auch nicht erwähnt, dass der Suzuki Jimny bei den Energieetiketten nur gerade ein schlechtes F bekommen hat. Der Jimny, das sei alles andere als ein effizientes Auto, sagt Christoph Schreier, der beim Bundesamt für Energie für den energieeffizienten Verkehr zuständig ist.
Der Jimny ist so ein kleiner SUV und der ist wirklich technisch und ökologisch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist ein Fahrzeug, das mit knapp über 100 PS fast 9 Liter Benzin verbraucht. Also das ist wirklich veraltete Technik.
Das Problem aber ist, das Ehepaar Maurer wohnt im Krachen aussen und ist auf ein geländegängiges Auto angewiesen. Für schmale Bergströssli im Appenzellerland sei der Suzuki Jimny ideal. Aber ihre Vorfreude hat jetzt ja eben einen rechten Dämpfer bekommen. Doris Maurer fragt sich, ob man ihr einfach so «mir nichts, dir nichts» im Nachhinein fast 3'000 Stutz mehr kann verrechnen. Weil eigentlich müsste ja der Importeur die CO2-Strafsteuer zahlen. Das, was der Suzuki-Händler hier mache, das sei tatsächlich sehr ungewöhnlich, heisst es vom Verband Auto Schweiz. Ihnen sei kein anderer solcher Fall bekannt. Auch der Christoph Schreier vom Bundesamt für Energie gehört das zum ersten Mal.
Im da von Ihnen beschriebenen Fall, dass der Importeur einen Kaufvertrag abschließt und dann ein halbes Jahr später quasi zusätzliche CO2-Sanktionen erhebt, die ist für uns neu und erscheint uns tendenziell auch ungewöhnlich.
Dazu muss man wissen, mit der CO2-Steuer wird der Bund ja eben umweltfreundliche, sparsame Autos fördern. Christoph Schreier findet es darum durchaus sinnvoll, wenn die Kunden die CO2-Sanktionen auch mitzahlen. So könnte der Garagist zum Beispiel effiziente Autos günstiger verkaufen und ineffiziente teurer machen. Aber der Käufer, der muss das vorher wissen.
Das Wichtige ist aber, dass die Preissignale natürlich vor Abschluss vom Kaufvertrag erfolgen müssen und nicht erst im Nachhinein, im halben Jahr später, irgendwie im Kunden sagt, oh, ich muss eine Sanktion für das Fahrzeug zahlen, jetzt musst du dich daran beteiligen. Also das ist nicht die Idee von der Geschichte.
Kurzum, das geht also eigentlich nicht. So, und was sagt jetzt die offizielle Suzuki-Vertretung in der Schweiz dazu, dass eine Garage CO2-Steuer im Nachhinein teilweise am Kunden verrechnet? Die Medienstelle von Suzuki wiegelt ab, das sei alles nur ein Missverständnis.
Der Preisaufschlag beim Jimny ist keine Weitergabe der CO2-Steuer, sondern ein Preisaufschlag seitens des Herstellers in Japan, den wir weitergeben müssen.
Die Kunden können aber auch vom Vertrag zurücktreten, wenn sie den Zuschlag nicht zahlen wollen, schreibt Suzuki weiter. Aber was genau beim Jimny teurer wird, also zum Beispiel der Motor, die Innenausstattung oder die Karosserie, das kann oder will uns Suzuki Schweiz nicht sagen. Auch die grosse Ostschweizer Autogarage, die Doris Maurer das Auto verkauft hat, die redet jetzt von einem Missverständnis. Der Mitarbeiter habe angenommen, dass die Preiserhöhung wegen der CO2-Abgabe sei und habe das der Kundin auch so geschrieben. Das sei aber falsch. Allerdings, das Mail an Doris Maurer, das ins Presso vorliegt, ist sehr offiziell und förmlich formuliert und tönt nicht nach einer Einzelaktion eines Mitarbeiters. So oder so, der Doris Maurer bleibt nichts anderes übrig, als Pfust im Sack zu machen. Vom Vertrag zurücktreten kommt für sie nicht in Frage. Sie braucht definitiv ein neues Auto. Schließlich wartet sie jetzt schon ein ganzes Jahr auf ihren Jimny.
Dann haben wir gedacht, ja, na, Gottes Name, dann bissen wir halt einen sauren Apfel und dann zahlen die 2700.
Ja, und ob jetzt eine CO2-Steuer oder sonst ein komischer Aufschlag, wenn man ein Jahr lang auf ein Auto wartet, dann spielt da eigentlich gar keinen grossen Ruggel. Ein Ärger ist es dann, glaube ich, so oder so.
Definitiv. Und wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wegen nachträglichen Preisaufschlägen beim Autokaufen, schreibt uns doch ein Mail und eure Erfahrungen am besten an espresso@srf.ch. Das ist unsere Adresse.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.